wieder drauf einlasst, auf das nächste Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt schon mal gehört habt. Irrtumslosigkeit ist ein ganz schön crazy Wort eigentlich. Irren ist menschlich. Das ist ein sehr, sehr altes Zitat. Und es beschreibt tatsächlich, dass da, wo Menschen sind, irgendwann Irrtümer auftauchen. Also da, wo Menschen irgendwas sagen, wo Menschen irgendwas machen, kommt dieser Punkt, wo man sagt, ja, das stimmt aber nicht so. Das ist nicht, und da kommen wir jetzt in diese Erklärung. Was heißt Irrtum eigentlich? Was ist ein Irrtum? Irrtum haben wir ja jetzt ganz praktisch gerade erlebt, dass es heißt, es bedeutet, dass etwas nicht der Realität entspricht. Das heißt, es ist etwas, was falsch ist, was da vielleicht steht. Also dieser 100-jährige Krieg, wo ihr ja sagen würde, macht der Sinn 100 Jahre? Nee, 114 Jahre. Ist ein Irrtum, das stimmt nämlich nicht so. Und das gibt auch noch ein anderes, einfaches Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, die meisten Frösche haben eine lila Hautfarbe, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, nee, stimmt nicht, die sind nämlich blau, nee, grün. Das ist ein Irrtum. Wenn ich das sage, wenn ich das behaupte, dann sagt ihr, nee, das stimmt nicht, das ist falsch. Und damit habt ihr auch recht. Jetzt ist die Frage, ob die Bibel solche Irrtümer beinhaltet. Irrtum vielleicht noch an dieser Stelle, auf Neudeutsch wäre das wahrscheinlich eher sowas wie Fake News. Ist vielleicht eher so ein Begriff, ein Wort, was man so kennt. Fake News. Beinhaltet das Wort Gottes, die Bibel, Fake News? Das wollen wir uns heute anschauen. Ich weiß, es ist ein super spannendes Thema. Auch in der Vorbereitung da wieder, wow, habe ich gestaunt, was es da zu entdecken gibt. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir an das ganze Thema ran? So generell ist es immer die Frage, okay, wie erklären wir das? Was sind unsere Anhaltspunkte? Und was wir jetzt auch machen, wie auch in den zwei Predigten davor wir schon gehört haben, wir gucken in die Bibel rein, was sie selbst über sich sagt an dieser Stelle. Und die Bibel trifft nämlich einige Aussagen über sich selbst. Die können wir anschauen und anhand derer können wir gucken, okay, was sagt sie denn jetzt über sich selbst? Wie ist ihr eigenes Bild an der Stelle? Und hier zuallererst mal eine Feststellung. Und zwar, an keiner Stelle der Bibel, zumindest habe ich keine gefunden, vielleicht findet ihr ja eine, an keiner Stelle der Bibel sagt die Bibel, dass wir ihr misstrauen sollen. Also, dass wir sagen sollen, okay, nee, eigentlich, was da steht, ist schwierig. Vertrau da mal eher nicht so drauf. Das finden wir an keiner Stelle. Zumindest habe ich keine Stelle gefunden, wo die Bibel das über sich selbst sagt. Jedoch finden wir ganz viel Ermutigung, dass wir das Wort Gottes studieren sollen, dass wir es analysieren sollen, dass wir es betrachten sollen, dass wir es verinnerlichen sollen, dass wir es genau anschauen sollen. Das sagt die Bibel über sich selbst an dieser Stelle. Stephen hat das letzte Woche auch schon gesagt, und das ist ein wichtiger Punkt. Und zwar ist es nicht so, dass wenn die Bibel das von sich selbst sagt, dass sie in allen Punkten, dass wir ihr vertrauen sollen, das bedeutet nicht, dass alle Punkte, alle Sachen, die die Bibel sagt, befürwortet. Wir finden Stellen in der Bibel, da geht es um Ungerechtigkeit, die passiert. Und diese Ungerechtigkeit verurteilt die Bibel an dieser Stelle. Da sagt die Bibel, nee, das ist nicht gut. Aber auch diese Punkte, die da drin stehen, sind für uns eine Lehre. Da können wir was rausziehen. In der Bibel finden wir auch Worte, wo der Satan spricht, der Widersacher, der Gegner. Auch diese Worte finden wir in der Bibel. Das sagt die Bibel nicht, das sind jetzt gute Worte, der macht es richtig, wie er die Bibel gebraucht. Zum Beispiel an dieser einen Stelle, wo er mit Jesus unterwegs ist, in einem Spaziergang, und sagt ihm Jesus tatsächlich einige Bibelworte und sehr, sehr wortwörtlich. Und Jesus entgegnet dem Teufel an dieser Stelle mit dem wahren Gebrauch vom Wort. Und beides finden wir in der Bibel, aber in allem, zu 100%, was die Bibel sagt, ist sie Wort Gottes. Und in diesem Sinne sollen wir die Bibel kritisch betrachten. Und zwar, dass wir fragen, okay, was heißt es dann für uns heute, was hier steht? Das ist ein wichtiger und auch ein richtiger Schritt, da reinzugucken und sagen, was ist das, was da steht, was meint die Bibel damit und was bedeutet das für uns heute? Das ist unser Auftrag, das sollen wir tun. Was wir aber nicht tun sollen, ist zu sagen, okay, wo in der Bibel finden wir die Worte Gottes und wo finden wir falsche Worte, Irrtümer oder Dinge, die eigentlich nicht richtig sind. Das ist nicht das, wie wir die Bibel lesen sollen, nach dem Verständnis der Bibel selbst. Die Bibel spricht über ihre Vertrauenswürdigkeit. Da habe ich jetzt mal ein paar Bibelstellen mitgebracht, die will ich euch einfach vorlesen. Das sind immer nur einzelne Verse. Die erste Bibelstelle ist in 4. Mose. Da steht, Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er, und was er ankündigt, das führt er aus. Die nächste Bibelstelle ist im Psalm 12, da steht, alle Worte des Herrn sind rein, sie sind wie Silber, das im Schmelzofen geläutert und 7-mal gereinigt wurde. Also im Ofen 7-mal, nicht nur einmal gereinigt, sondern 7-mal. Das ist im Buch im Psalm. Jetzt gehen wir ins Neue Testament und da sagt Jesus etwas. Und zwar sagt er im Gespräch mit seinem Vater, mit Gott, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das ist das, was Jesus selber sagt. Und nochmal eine letzte Bibelstelle, auch eine Aussage von Jesus, wo er sagt, solange Himmel und Erde bestehen, wird kein I-Punkt und kein Komma im Gesetz gestrichen. Matthäus 5, 18 und 19. Wenn immer die Bibel über sich selbst redet, motiviert sie uns, ihr in allem zu vertrauen, was sie sagt, indem wir fragen, was das bedeutet. An dieser Stelle können wir, es gibt noch ganz wirklich sehr, sehr viele Bibelstellen, die über diesen Wahrheitsgehalt, wohl genau das, was wir jetzt in den 4 Bibelstellen gehört haben, wo diese Aussagen wieder und wieder getroffen werden. Und wir können das mal hier zusammenfassen, ganz am Anfang, und zwar, dass die Bibel beansprucht eine Irrtumslosigkeit. Das heißt, die Bibel sagt von sich selbst, ihr seht ihr es, Bibel, Doppelpunkt, und dann sagt sie was, ich habe keine Irrtümer. Das ist es, was die Bibel, wie sich die Bibel selbst sieht. Das bedeutet ganz konkret, dass selbst in 1000 Jahren, also jetzt nochmal 1000 Jahre später, mit einem Wissenschaftsstand von 1000 Jahren später, wenn wir die Bibel betrachten würden, würde man keine Irrtümer finden. Okay, ganz schön steile Aussage, oder? Es ist schon ziemlich, wow, krass. Irrtumslosigkeit ist eigentlich ein negativer Begriff. Er besagt, dass die Bibel keine Irrtümer enthält. Das setzt aber voraus, dass sie theoretisch ja falsche Dinge, Fake News oder Irrtümer beinhalten könnte. Deswegen sind ja Irrtumslosigkeit. Und aus diesem Grund gab es seit Beginn der Christenheit immer wieder Menschen, die die Bibel in ihrem Wahrheitsanspruch kritisiert haben. Auch und gerade heute finden wir diese Kritik ganz, ganz stark. Und wir wollen uns jetzt, und das ist eigentlich der Teil von heute, den wir uns jetzt anschauen wollen, ein paar Einwände angucken, wo Leute sagen, Moment, diesen Anspruch, den kann ich da drin nicht sehen. Das sind insgesamt 8 Stück, die wir uns anschauen, und ich bin mir sicher, da gibt es noch viel, viel mehr. Und vielleicht hast du auch noch eine Frage oder irgendwo, wo du sagst, das kann ich so nicht sehen, weil ich das und das gelesen habe. Super spannend. Lass uns da sehr gerne ins Gespräch gehen. Wir können uns heute nur einen Teil davon angucken und das wollen wir jetzt gleich machen. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Einwände, die Leute gesagt haben, das kann ja eigentlich nicht sein, dass die Bibel sowas von sich behauptet. Das kann sie gar nicht von sich behaupten. Der erste Einwand. Einwand Nummer 1. Was ist mit den Wundergeschichten in der Bibel? Und dieser Einwand, der kann von Menschen kommen, die sagen, Wunder sind doch eigentlich gar nicht möglich. Wunder können es gar nicht geben. Und weil die Bibel davon spricht, dass es Wunder gibt, das beinhaltet sie Irrtümer. Das kann nicht sein. Und ich glaube, das ist gar kein dummer Einwand. Ich finde den Einwand erstmal sehr gut. Allerdings hat dieser Einwand eine Grundannahme, und zwar, dass Wunder nicht möglich sind. Und jetzt die Frage, warum? Warum sind Wunder nicht möglich? Könnte man sagen, es gibt doch Naturgesetze und alles, was so passiert, keine Ahnung, das war jetzt nicht geplant, aber wenn ich die Maske fallen lasse, okay, die fällt runter. Und wenn ich das wiederhole, dann wird sie auch wieder runterfallen wahrscheinlich. Wenn sie jetzt auf einmal hochfällt, das wäre irgendwie komisch. Naturgesetze. Und der Punkt ist aber der, dass man voraussetzt, dass es niemanden gibt, der über diesem Ganzen steht. Wenn wir jetzt aber auch da wieder in die Bibel reingucken, dann stellt sich die Bibel, oder in der Bibel stellt sich Gott als der Schöpfer vor. Der Schöpfer bedeutet, er steht außerhalb von Zeit, Raum und Materie und hat es geschaffen, und er ist gar nicht in diesem drin, sondern außerhalb, weil er hat es ja gemacht. Er ist keine Kreatur, er ist kein Geschöpf. Niemand hat Gott geschaffen, weil er ist kein Geschöpf. Er hat die Welt gemacht. Und jetzt ist es eigentlich nur logisch, dass dieser Schöpfer auch seine eigenen Gesetze aushebeln kann. Alles andere wäre sogar unlogisch. Und deswegen, wenn die Bibel davon spricht, dass Gott das getan hat und ich glaube auch heute noch tut, dann ist es nur logisch. Dann ist es absolut möglich, weil Gott ja allmächtig ist. Er steht außerhalb von Zeitraum und Materie. Und deshalb ist dieser Einwand an dieser Stelle, der stimmt nicht. Weil die Bibel selber eben sagt, Gott ist allmächtig und er kann das tun. Also ist ja nur logisch, dass es auch passiert ist und auch weiterhin passiert. Nächster Einwand, Einwand Nummer 2. Was ist mit den Überlieferungen? Okay, was meine ich damit? Wenn wir von einer Irrtumslosigkeit sprechen, dann könnte man heute sagen, ja, aber wir haben doch nur Überlieferungen von Überlieferungen, Überlieferungen und so weiter heute. Aber eigentlich geht es ja nur um diesen Urtext. Also es gibt auch Leute, die sagen, ja, der Urtext damals, der war irrtumslos, aber heute, die Bibel, die wir haben, ist es nicht mehr. Vielleicht haben wir heute ja nur noch 40% von dem, was ursprünglich da stand, was ursprünglich in den Matthäus unter Kerzenschein aufgeschrieben hat oder keine Ahnung was. Vielleicht haben wir heute ja gar nicht mehr so viel übrig. Das heißt, wir hätten auch nur 40% Irrtumslosigkeit. An dieser Stelle kommen wir zu dem Themenfeld der Textkritik. Textkritik ist was sehr, sehr Wertvolles und sehr Tolles. Und jetzt wird es sogar schwäbisch. Weil der Gründer der Textkritik, der heißt Johann Albrecht Bengel. Ja? Und der kommt hier aus diesem Stuttgarter Raum, ist schon ein bisschen länger tot, also 18. Jahrhundert. Der war mit einer der wichtigsten Begründer des Pietismus. Also die Bewegung, die wir hier im süddeutschen Raum vor allem haben, da war der eine ganz, ganz wichtige Person, ein sehr, sehr gottesfürchtiger Mann. Und der hat gesagt, hey Leute, wir müssen mal genau gucken, was für Texte haben wir denn da eigentlich? Und er hat sich sogar mit den Leuten aus seiner Zeit angelegt. Da gab es so tolle Leute wie Graf von Zinzendorf und auch sehr, sehr gottesfürchtige Männer. Und die haben gesagt, hey, und auch Frauen natürlich, und die haben gesagt, hey, lass uns doch einfach rausgehen und das Evangelium erzählen und was die Bibel angeht, da müssen wir einfach drauf vertrauen. Und der Albrecht Bengel, ein guter Schwabe, hat gesagt, nee, wir müssen genau hingucken. Wir müssen genau wissen, das, was wir hier lesen und das, was wir haben, ist es tatsächlich der Urtext? Und diese Textkritik, die ist gewachsen, diese Wissenschaft, bis heute. Und es wäre super erstaunlich, wenn wir 80% hätten. Das wäre schon absolut krass. 80% von dem Urtext, der vor 2000 Jahren und noch länger aufgeschrieben wurde. 90% davon wäre richtig krass. Also fast schon unmöglich. Und heute ist der Wissenschaftsstand, wenn es interessiert, Norman Geisler hat sich damit auch auseinandergesetzt, unter anderem wie viele andere auch, dass wir 99,6% von dem Urtext heute sicher haben. 99,6%. Vielleicht ist es für manchen von euch auch so, okay, was ist mit den 0,4? Ihr seid gute Schwaben, genau. 0,4%, was ist damit eigentlich? Und diese Lücken, die es gibt, die gibt es tatsächlich und die müssen wir auch ehrlich benennen. Das ist klar, dass es diese Punkte gibt. Das sind aber Dinge, wo wir nicht genau wissen, ob da jetzt zum Beispiel Eimer oder Wanne steht oder die Maßeinheit so oder so groß war. Aber es sind keine Bibelstellen an keiner dieser 0,4%, die wir da nicht genau wissen, wo wir sagen könnten, das ist heilsentscheidend oder das ist so entscheidend, dass wir den Text nicht verstehen können. Das gibt's nicht. Sondern wir haben da halt irgendwie Varianten. Und fast jede deutsche Bibelübersetzung hat an der Seite so Anmerkungen, wo es dann steht, könnte auch, oder eine ältere Schrift sagt das und das. Und auch bei diesen übrigen Punkten, die wir noch offen sind, können wir mit Sicherheit sagen, was der eigentliche Kern dieser Aussage ist. Vielleicht ist es neu für euch, aber ich finde es fair und auch wichtig, das auch zu benennen, auch zu sagen, wie der aktuelle Stand an dem Punkt ist. Und es ist absolut unvergleichlich. Es gibt kein Werk, kein Koran sowieso, nee, aber auch kein anderes Werk, historisches Werk, was so gut, so kritisch betrachtet ist und so gut bei rauskommt. Das ist ein Wunder, tatsächlich. Das ist ein absolutes Wunder. Und wir wissen mit einer so krassen Wahrscheinlichkeit, dass das, was da steht, tatsächlich der Urtext ist. Wow. Deswegen an diesem Punkt können wir sagen, geht eigentlich nicht zu sagen, nee, wir wissen es letztendlich nicht genau oder vielleicht haben wir nur einen Teil davon, sondern wir wissen in 99,6% und eigentlich sogar fast 100 oder es sind 100%, wo wir wissen, was der eigentliche Sinn bedeutet von diesen Textaussagen. Wenn euch das weiter interessiert, kommt gerne auf mich zu oder jemand anderen hier in der Gemeinde vom Leitungskreis oder Steven, genau, und stellt gerne eure Fragen an dieser Stelle und lasst uns da gerne im Gespräch sein. Wir gehen weiter zum dritten Einwand. Irrtumslos ist ein zu krasser Begriff, weil die Bibel ja nicht in allen Bereichen dies beansprucht. Das ist ein Einwand, den habe ich schon relativ häufig gehört. Und zwar, dass manche sagen, die Bibel hat ja gar nicht den Anspruch, ein Mathematik-, Wissenschaftsbuch oder sonst irgendwas zu sein, sondern rein ein Glaubens- und ein Buch über Lebensfragen. Da sagt sie alles Wahre und bei den anderen Dingen, da ist sie dann so ein bisschen ungenau. Ich kann diesen Einwand sehr gut verstehen, weil ich das, wie gesagt, sehr häufig schon gehört habe. Aber dieser Einwand hat eine ganz, ganz große Gefahr. Und zwar ist es bei dieser Sichtweise nämlich so, dass man nicht weiß, was gehört denn jetzt letztendlich zu den Glaubensfragen? Oder was gehört jetzt letztendlich auch zu den Lebensfragen? Wo ist denn da der Unterschied? Und wo ziehe ich die Grenze oder jemand anderes? Und dann kommen wir ganz schnell hin, dass wir nicht mehr sagen, das Wort Gottes sagt mir, was richtig ist, sondern ich gehe hin und sage, okay, das gefällt mir gar nicht, deswegen lasse ich es lieber mal zur Seite. Und das ist eine riesengroße Gefahr, die gerade aktuell auch ganz präsent ist, in vielen, vielen Gemeinden. Ein zum Beispiel ganz, ich will es mal praktisch machen, konkret machen, ein Punkt ist zum Beispiel, dass man diese ersten drei Kapitel der Bibel nimmt und sagt, das ist natürlich klar, dass aus dem heutigen Wissenschaftsstand, dass alles fiktiv bildhaft ist. Ja? Also erste drei Kapitel vom Alten Testament oder Schöpfungsbericht, was da steht, ist auf jeden Fall bildhaft und fiktiv. So, okay. Jetzt hat man aber ein Problem. Und zwar, wo zieht man da die Grenze? Nämlich, Jesus und auch Paulus sagen, dass Adam und Eva tatsächliche Personen waren, die gelebt haben. Wenn ich jetzt aber sage, so rein pauschal und sage, das ist alles fiktiv und bildhaft, dann wird auch der Sündenfall im dritten Kapitel fiktiv und bildhaft. Das, was im Neuen Testament aber über diese Person steht, dass es tatsächlich Menschen waren, dass es tatsächlich auch passiert ist, das wird dann ein bisschen, ja, jetzt gucken wir mal, was wir da draus machen. Aber es ist ja eigentlich nicht wirklich passiert. Worum es mir hier nicht geht, ist, dass wir sagen, die Welt ist auf jeden Fall, das Universum ist auf jeden Fall in einer kurzen Zeit entstanden, die Welt in 7 Tagen. Darum geht es mir an dem Punkt gar nicht. Das ist gar nicht mal so der Punkt. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beantworten an dieser Stelle. Da haben sich viele Menschen schon damit beschäftigt, Wissenschaft und Glaube. Ich persönlich habe mich auch damit sehr stark beschäftigt, weil es tatsächlich auch eine Frage für mich war persönlich. Mein Opa hat sogar ein Buch darüber geschrieben, weil es ihm sehr wichtig war, dass man Wissenschaft und Glaube auch zusammen verbinden kann. Andere sehen das ein bisschen anders. Aber ein Punkt ist mir an dieser Sache wichtig. Und zwar, dass man diese Spannung nicht einfach nur so auflöst und sagt, ja, das ist halt irgendwie, die will ja gar nicht geschichtliche Aspekte benennen, die Bibel an dem Punkt. Deswegen können wir es ja rein fiktiv sehen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also an diesem Punkt, was sind Glaubens- und Lebensfragen? Das wird nicht klar definiert. Wo ziehen wir da tatsächlich eine Grenze? Paulus sagt in Römer 15, Vers 4, dass alles, was zuvor geschrieben worden ist, wichtig ist. Und zwar alles. Und vielleicht sind das manche Punkte, wo wir sagen, oh, da kann ich nicht mitgehen, weil ich denke, das kann gar nicht wirklich so passiert sein. Jona im Bauch, im Fisch. Und Jesus geht aber davon aus, dass es tatsächlich so passiert ist. Ist schon spannend. Ist schon spannend. Und ich glaube, diese Spannung können wir nicht einfach so auflösen. Vierter Einwand. Was ist mit den ungenauen Aussagen in der Bibel? Bis jetzt war es ja so ein bisschen allgemein. Jetzt werden wir ein bisschen konkreter. Und zwar beschäftigt sich dieser Einwand damit, dass wir in der Bibel ungenaue Angaben finden. Zum Beispiel Zahlen, wo wir nicht genau wissen, ja, ist das jetzt wirklich so gewesen? Da steht 5000 Männer, die satt geworden sind von Jesus. Waren das nicht vielleicht weniger oder auch mehr? Und was ist mit den 5 Broten und 2 Fischen? Stimmt das so? Und das ist ein sehr, sehr wichtiger und guter Einpunkt. Und hier können wir auch was draus lernen. Und zwar könnte ich jetzt sagen, meine Tochter ist 5 Wochen alt. Und morgen wird sie 6 Wochen alt. Also rein theoretisch ist sie gar nicht 5 Wochen alt, sondern 5 Wochen und 6 Tage. Aber ich kann das so sagen und trotzdem versteht ihr den Punkt. Unsere Tochter ist sehr klein und braucht noch Windeln und ihr wisst Bescheid. Ja? Also diese Aussage an dem Punkt ist nicht falsch, nur weil ich jetzt nicht absolut korrekt bin und sage, sie ist jetzt eigentlich schon fast 6 Wochen alt. Und genau diese Punkte sind auch zum Beispiel an dieser Stelle mit der Speisung der 5000 Männer steht es dort. Ja? Da geht es gar nicht drum, waren das jetzt 5112 oder was hatten wir vorhin, 5114, sondern es geht darum, dass es eine richtig große Menschenmenge war und sehr wenige Brote und Fische und eigentlich das gar nicht funktioniert, dass so eine große Menge satt geworden ist, aber Jesus kann das, weil er die Vollmacht hat. Und das ist der Punkt an der Geschichte. Darum geht es Jesus, darum geht es dem Schreiber, der das aufgeschrieben hat. Und deswegen ist dieser Einwand auch an dem Punkt nicht gültig, sondern der eigentliche Punkt, der klar werden soll, ist tatsächlich wahr und auch klar geworden. Jetzt geht es nochmal konkreter. Was ist mit den ungenauen und freien Zitaten? Beziehungsweise ist eigentlich ähnlich wie das oben, was wir gehört haben. Wir finden in der Bibel ganz viele Zitate. Das ist eigentlich super spannend, dass die Bibel nicht nur so ein Buch fürs andere so und die haben nichts miteinander zu tun, sondern wir finden gerade im Neuen Testament ganz viele Zitate aus dem Alten Testament und Verweise und so. Das ist mega spannend und so verstehen wir die Bibel auch, weil die Bibel sich selber auslegt. Wir verstehen die Bibel durch das Lesen in der Bibel, durch Bezüge, die wir anschauen können. Was ist aber jetzt mit diesen ganzen Zitaten, die nicht wirklich richtig zitiert werden? Heute wird man sagen, ja, so bei Politikern oder so, direkt Skandal, Plagiat und weg damit. Aber ganz, ganz wichtig, erstens, damals gab es noch keine Anführungszeichen. Damals gab es noch nicht irgendwie die Harvard-Methode oder was auch immer, mussten wir im Studium auf jeden Fall so machen, dass man richtig zitieren musste. Diesen Anspruch, den gab es damals nicht. Und, das kennen wir heute, es gibt freie Zitate. Freie Zitate oder so Paraphrasie nennt man das ja auch. Das sind Zitate von etwas, was ich wortgetreu nachspreche oder aufschreibe. Dadurch wird es nicht falsch, sondern ich verwende einfach andere Wörter. Und auch da ist wieder der wichtige Punkt, die Bedeutung von dem, was dabei rauskommen soll. Also können wir darauf festhalten, das kennen wir heute auch, diese freien Zitate. Dieser Einwand ist auch nicht gültig. Jetzt kommen wir zum 6. Einwand. Könnt ihr noch? Wir haben es bald geschafft, Leute. Noch 3 Einwände sind's. Ja, aber was ist mit den grammatikalischen Fehlern in der Bibel? Zum Beispiel das Buch der Offenbarung ist grammatisch gesehen eine absolute Katastrophe. Da könnte man sagen, boah, pff. Also was der da fabriziert hat, wahrscheinlich war das der Johannes, der das geschrieben hat, geht ja gar nicht. Und ja, diese grammatikalischen Fehlstellungen oder auch Schwierigkeiten, die gibt es tatsächlich, gerade im Neuen Testament. Im Alten Testament war man da ein bisschen genauer und auch ein bisschen vorsichtiger und so weiter. Was machen wir jetzt damit? Ist eigentlich sehr, sehr simpel. Und zwar, nur weil es grammatisch nicht richtig ist, ist der Sinn dahinter trotzdem richtig. Woran sehen wir das? Zum Beispiel im Schwäbische. Da gibt es nämlich das auch, da sagt man nämlich die, wo das gemacht hätten und die, wo gibt es eigentlich im Deutschen so nicht. Aber trotzdem stimmt's. Ja? Also es ist genau wie bei den anderen Einwänden auch, die Grammatik an dem Punkt oder die Form, es geht eigentlich um das, was man ausdrücken will, um den Inhalt, die, wo das gemacht hätten halt. So, ja? Und darin sehen wir aber auch was ganz, ganz Wichtiges und was Wunderschönes. Und zwar, dass Gott durch den Heiligen Geist Menschen gebraucht hat, die das aufgeschrieben haben und die hatten auch ihre Eigenheiten. Das heißt nicht, dass sie ihre Fehlerhaftigkeit mit reingebracht haben, sondern da hat der Heilige Geist drauf aufgepasst. Das hatten wir uns vor 2 Wochen angeschaut in der Predigt. Aber die hatten ihren Charakter und die haben halt auch ihren Dialekt mit reingebracht oder ihre, weiß was ich für Sprache. Ja? Und ich fände es mega spannend, mal zu wissen, wie wäre die Bibel, wenn das ein Schwabe gewesen wäre, den Gott gebraucht hätte, um das aufzuschreiben. Wäre doch spannend, oder? Und ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich was sehr, sehr Schönes ist. Jetzt kommen wir zum 7. Einwand. Was ist aber mit den unterschiedlichen Aussagen in den verschiedenen Evangelien? Jetzt wird es nochmal sehr konkret. Zum Beispiel finden wir in Matthäus 8 und Lukas 7 zwei eine Begebenheit unterschiedlich beschrieben. Und dort steht, dass ein Hauptmann bei Matthäus persönlich zu Jesus gekommen ist und ihn etwas gebeten hat oder was von ihm wollte. In Lukas allerdings ist der gleiche Hauptmann, die gleiche Szene, aber er schickt Menschen hin, die zu Jesus gehen. Das heißt, einmal das Persönliche und auf der anderen Seite aber auch einen anderen Weg, den jemand gewählt hat. Was ist davon jetzt richtig und wie kann man das zusammenbringen? Ist es nicht eigentlich ein Irrtum, weil das ist ja die gleiche Geschichte, aber eigentlich ja falsch, oder? Erstens, kulturell gesehen macht es absolut keinen Unterschied in diesen Kulturen damals, aber auch heute ist es noch genauso, habe ich selber auch schon erlebt. Ob da jetzt steht persönlich oder über eine dritte Person, ist genau gleich. Es ist gleichbedeutend, es ist kein Widerspruch, sondern das bedeutet tatsächlich persönlich. Das ist persönlich über eine andere Person. Das ist für uns hier super schwer zu verstehen, weil wir das gar nicht kennen. Wir gehen direkt dahin, ja, und sagen das der Person direkt, nicht über andere Personen. Da würden wir sagen, ich habe es über den gesagt, aber nicht persönlich. Das ist das eine. Und zweitens ist es nämlich so, dass wenn bei Matthäus hier steht, da trat der Hauptmann an Jesus ran und Lukas schreibt, dass der Hauptmann einige Leute zu Jesus schickte, dann erfahren wir in Lukas noch mal mehr Details, wie dieses persönlich eigentlich aussah. Das bedeutet, in den Evangelien finden wir ganz häufig noch mal mehr Details, wenn wir die unterschiedlichen Stellen anschauen. Und deswegen auch da an dieser Stelle mal die Ermutigung immer, wenn man gerade die Evangelien aufschlägt und eine Geschichte liest, wo gibt es da nochmal vielleicht eine Parallelstelle, wo man nochmal mehr Details erfährt. Und es ergänzt sich dann an diesem Punkt. Und das finden wir auch tatsächlich in der ganzen Bibel. Diese Komplementarität, das heißt, das, wo das zusammenführt. Das sind keine Gegensätze, sondern die ergänzen sich. An der Stelle nur ganz, ganz kurz erwähnt, dieses Jakobus und Paulus, dass die beiden so ein bisschen eine andere Theologie haben und wie können wir das verbinden, wer sich damit vielleicht ein bisschen auskennt, der sagt, ja stimmt, das, wie läuft das eigentlich? Da kommen wir gleich dazu, was uns hilft, um diese vermeintlichen Widersprüche, um denen zu begegnen. Jetzt kommen wir zum letzten Einwand. Warum gibt es überhaupt unterschiedliche Berichte? Wir finden, jetzt ist die nächste Stelle in den Evangelien, finden wir bei der Auferstehungsgeschichte, finden wir sehr interessant, dass dort unterschiedliche Zahlen von den Engeln, also wie viele Engel da waren. Und auch so ein paar Details sind ein bisschen anders. Wie können wir jetzt damit umgehen? Was können wir an dem Punkt sagen? Manche Ausleger versuchen auch hier zu sagen, okay, lasst uns das Ganze mal zusammenbringen. Das heißt, der eine erzählt halt einen Engel, der andere hat den einen Engel halt weggelassen, vielleicht sah er nicht so gut aus, keine Ahnung, wissen wir nicht. Bei ihm waren es zwei Engel und es war wichtig, dass er die zwei Engel auch nennt. Das sagen manche Ausleger, ja, so wie bei dem Hauptmann eben. Andere sagen auch, das waren einfach unterschiedliche Zeitabschnitte. Das heißt, es ist gar nicht dieselbe Story, die hier erzählt wird, sondern eigentlich unterschiedliche Story. Ich habe mir diese Bibelstellen nochmal sehr genau angeguckt und muss auch sagen, mit dem, dass das unterschiedliche Zeitabschnitte und Dinge sind, finde ich ein bisschen schwierig. Weiß nicht. Es könnte nämlich allerdings tatsächlich so sein, dass wir hier unterschiedliche Zeugenberichte von demselben Tatbestand haben, die auch unterschiedliche Details erzählen, die wahrscheinlich gar nicht so sehr zusammenpassen. Wie ist es aber jetzt mit einer Irrtumslosigkeit zu vereinbaren? An dieser Stelle müssten wir eigentlich mal unsere Polizisten in der Gemeinde fragen, weil es nämlich in der Kriminologie so ist, dass wenn eine Berichterstattung, ihr könnt mich gern korrigieren, Carmen, wenn eine Berichterstattung ist und man hat einen Tatbestand, zum Beispiel einen Mord, und jetzt hat man unterschiedliche Zeugen und die erzählen das, dann kommt es gar nicht darauf an, wie viele Blumen jetzt tatsächlich auf dem Tisch standen, sondern wer hat den Typ erschossen. Das ist letztendlich das Entscheidende. Und darum geht es auch. Wenn jetzt aber passiert, dass alle Zeugen genau detailliert die gleiche Aussage treffen, dann sagt man, oh Leute, ihr habt euch abgesprochen, das kann nicht sein. Das heißt, das ist nur erst dann authentisch und auch ehrlich und auch, wo man sagt, ja, das kann wirklich so sein, wenn es diese Detailunterschiede gibt. Jetzt ist natürlich spannend, was gilt jetzt von diesen drei Möglichkeiten? Ich persönlich kann mit vor allen Dingen dem ersten und dem letzten, was ich jetzt gesagt habe, gut leben, auch sagen, das ist nicht kein Irrtum an dieser Stelle, sondern es geht auch da nicht um die Blumen, sondern es geht darum, dass Jesus auferstanden ist. Es geht nicht darum, ob das jetzt ein Engel oder zwei Engel sind, die jetzt da irgendwo saßen oder vor der Ding waren und so weiter, sondern tatsächlich geht es im Kern darum, dass Jesus auferstanden ist. Und es gibt viele, auch Kritiker und Skeptiker, die gesagt haben, nur weil das so ist, kann ich die Bibel auch ernst nehmen. Ist sehr spannend. Ich lasse es einfach mal so stehen. Genau. Jetzt die Frage, wir sind durch mit den Einwänden, wie kann ich mit den Spannungen der Bibel generell umgehen? Das war jetzt ein Versuch, mal super viel, oder? Mega krass, viele Stellen und Möglichkeiten. Und es gibt noch mehr. Aber die können wir heute nicht betrachten. Es gibt Bibelstellen, es gibt auch Sachen, habe vorhin genannt, Jakobus, Paulus, die Theologie, wie passt das zusammen? Wie gehe ich damit um? Als erstes, nicht verzweifeln, alles gut. Es gibt noch viel mehr Menschen und mir geht es auch so, dass man sagt, okay, warte mal kurz. Ich glaube, an dieser Stelle ist es ganz arg wichtig, dass man liest, liest und nochmal genauer liest. Die meisten von diesen vermeintlichen Widersprüchen ergeben sich oder lösen sich auf, indem man mal genau hinschaut. Indem man sagt, okay, was steht hier wirklich? Und als zweites, wichtig, stell deine Frage konkret. Was ist wirklich so der Punkt, wo du dich dran störst? Und wenn du das gemacht hast und immer noch nicht weitergekommen bist, dann geh mit dieser Frage zu einer Person, gerne auch zum Gemeindeleitungskreis oder auch zu uns Pastoren oder einer Person des Vertrauens und frag nach und sag, hey, ich komme da nicht weiter. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, kannst du mir helfen an dem Punkt? Und es ist so, dass es Dinge gibt, die kann man nicht so einfach auflösen. Das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt eben in der Bibel diese Spannungen. Und ich ermutige euch, da dran zu bleiben. Da haben wir unsere Connect-Gruppen auch da wieder. Wirklich so wichtig, ihr erlebt es gerade selber, einfach mega. Diese Connect-Gruppe, die mir super ans Herz gewachsen ist, wo ich merke, cool, das kann ich mega auftanken und diese Fragen auch stellen. Und das ist, glaube ich, ein guter Rahmen an diesem Punkt. Warum ist dieses Thema, was wir heute haben, so wichtig? Warum rede ich da so und vor allen Dingen auch so lange drüber? Sonst predige ich immer kürzer, gell? Warum ist die Irrtumslosigkeit der Bibel so wichtig? Und zwar, weil sie ein aktuelles Thema ist. Es ist ein aktuelles Thema in der christlichen Welt, aber auch von außerhalb, dass die Bibel an diesem Punkt sehr, sehr stark kritisiert und angefochten wird. Und es ist ein unglaublich, und das ist eigentlich noch viel wichtiger, ein Thema, was eine unglaublich große Auswirkung auf unseren Glauben hat. Und zwar, wenn die Bibel irrtumslos ist, dann können wir in allem vertrauen. Wenn das aber nicht so ist, dann können wir ihr nicht vertrauen. Und diese Vorstellung hat immer Konsequenzen. Das ist ganz persönlich. Vielleicht merkt man das erstmal nicht, wenn man sagt, ja, okay, ist das jetzt wirklich so, keine Ahnung. Aber das wird immer Konsequenzen haben, in dem, wie du die Bibel liest und ob du die Bibel liest, wie häufig und wie wir als Gemeinde auch dazu stehen. Wenn Gottes Wort keine Irrtümer beinhaltet, dann können wir auch Gott selbst vertrauen. Und umgekehrt, wenn das nicht so ist, dann misstrauen wir Gott. Wenn wir nicht an die Irrtumslosigkeit glauben, und das ist der letzte Punkt in dieser Sache, dann wird nicht mehr die Bibel die Autorität sein, sondern letztlich ich heute 2022 mit meinem Wissen, mit meinem Wissensstand, der an die Bibel rangeht und sagt, diese Stelle, die kann nicht in der Bibel, kann nicht wahr sein, die müssen wir rausstreichen oder nicht. Die Bibel verliert ihre Autorität. Und das ist eigentlich das Gefährlichste an dem Ganzen, dass wir sagen, ich stehe über der Bibel und nicht die Bibel, das Wort Gottes, also Wort, das, was Gott uns gegeben hat, über mir. Ich komme zum Schluss, endlich. Ja. Wenn die Bibel tatsächlich von Gott kommt, dann kann Gott auch dafür sorgen, dass sie keine Irrtümer enthält. Haben wir am Anfang gesehen, er ist allmächtig. Wenn die Bibel tatsächlich von Gott kommt, dann sollte es uns auch nicht wundern, dass es Dinge gibt, die wir nicht verstehen können. Die Bibel ist ein spannendes Buch, weil sie Spannungen hinterlässt. Und nur weil sie Spannungen hinterlässt, hinterlässt sie auch wirklich das Leben. Weil es ist im Leben nicht so einfach, 1:1, mach dies, mach jenes und so weiter, sondern aus der Spannung ergibt sich Leben. Gott hat gewirkt durch seinen Heiligen Geist und er wirkt auch heute noch durch denselben Geist, durch sein Wort an uns. Immer da, wo Menschen der Bibel Glauben geschenkt haben, haben sie die Kraft dieses göttlichen Wortes erlebt. Und ich möchte mit einem Zitat schließen von einem Mann, der diese Kraft persönlich erlebt hat, und zwar Dr. Martin Luther. Der hat gesagt, und damit schließe ich, Die Bibel ist des Heiligen Geist eigen sonderlich Buch, Schrift und Wort. Und weil die Bibel inspiriert ist, ist sie ein rein gewiss Wort, das nicht trüget noch fehlet, wie Menschenwort tun. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir deinem Wort vertrauen können. Danke, dass du über diese lange Zeit dieses Wunder geschaffen hast, dass wir dieses Wort so sicher haben heute. Dass wir eine Leuchte haben, die uns Wegweiser ist, die uns hilft und dass du uns es geschenkt hast. Jesus, ich danke dir, dass wenn wir darin lesen, dass wir wirklich erleben, dass du uns veränderst. Und das ist, was uns vielleicht am meisten heute überzeugt, wenn wir selber drin lesen und zurückschauen, wo du an uns gewirkt hast durch dein Wort. Ich danke dir, dass du uns dahin hineinführst, weiterführst, auch jetzt in dieser Predigtreihe. Amen.